Es gibt ein Wort, einen Begriff, der mich in den letzten Monaten sehr beschäftigt hat. Das Wort Ausharren. Wir haben es eben bei der Textlesung vom Malich gehört. Ein Wort, was, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr so gebräuchlich ist. Vielleicht für jüngere Leute schon ein bisschen altertümlich klingt. Ausharren. Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht. Und erstmal möchte ich euch eine Geschichte erzählen von einem japanischen Soldaten. Die hört sich so, so einzigartig an, dass man denkt, sie wäre irgendwie erfunden oder sie wäre die Idee eines Romanschreibers, aber das ist es nicht. Und diese Geschichte, werdet ihr feststellen, die steht für Ausharren. Dieser japanische Soldat Onada war auf einer Insel im Pazifik stationiert, auf Lubang. Und diese Insel wurde im Februar 1945 von US-amerikanischen Truppen erobert. Und Onada hat sich dann mit einigen Kameraden zurückgezogen und ist in den Dschungel geflüchtet. Und er hatte den Auftrag von seinem Vorgesetzten bekommen, egal was passiert, die Insel nicht zu verlassen, sondern halt Widerstand zu leisten. Der Krieg geht zu Ende und im Oktober 1945 findet diese Gruppe japanischer Soldaten Flugblätter, auf denen ihnen mitgeteilt wird, dass Japan kapituliert hat, mit der Aufforderung, es ihnen doch gleich zu tun. Und wenig später finden sie die nächsten Flugblätter. Der Krieg endete schon am 15. August, kommt doch von den Bergen herunter. Aber die japanischen Soldaten, wo Onoda die Führung drüber hatte, die vertrauten diesen Flugblättern nicht, denn sie hatten noch ein paar Tage zuvor Schüsse wahrgenommen. Und so dachten sie halt, dass diese Infos auf den Flugblättern halt, ja, Propaganda von amerikanischer Seite gewesen wären, um sie halt endlich, ja, in ihre Hände zu bekommen. Und sogar Flugblätter wurden abgeworfen, auf denen ein japanischer General das Ganze eigentlich bestätigte, aber die Soldaten blieben stur, fühlten sich an ihren Befehl gebunden und ja, versteckten sich, machten noch einige Anschläge und so gingen die Jahre dann ins Land. Einer dieser Soldaten, die auf der Insel da im Hinterhalt lebte, ja, flüchtete von der Insel und so blieben halt die anderen übrig. Und dieser Geflüchtete bestätigte dann der Außenwelt, dass es da auf dieser Insel Lubang immer noch japanische Soldaten gibt, die meinten, dass der Zweite Weltkrieg noch laufen würde und die sich auch dementsprechend verhalten würden. 1959 schließlich wurden die Soldaten zu Tode erklärt. Aber da es 1972 dann ja zu einer Aktion von ihnen kam, es waren nur noch zwei übrig geblieben, wo sie halt Bauern angegriffen haben und Reis verbrannt haben, machte man sich dann wieder auf die Suche nach ihnen. Und dann kommt ein japanischer Student ins Spiel. Suzuki Norio hieß dieser Student. Und der hatte diese Geschichte gehört von Onoda, der schließlich als einziger übrig geblieben war, weil sein zweiter Kumpane erschossen worden ist. Und er hat dann sein Studium abgebrochen und hat sich zum Ziel gesetzt, den Onoda zu finden, einen Panda zu finden in seinem Leben und den Yeti zu finden. Hochgesteckte Ziele. Aber er reiste so schließlich auf die Insel und hat diesen Soldaten Onoda auch ausfindig gemacht. Der hat ihm vertraut, weil ihm halt ein japanischer Landsmann gegenüberstand. Aber er hat gesagt, ich gebe meinen Posten auf der Insel erst auf, wenn mein Vorgesetzter, der mir den Befehl gegeben hat, hier auszuharren, sagt, ich soll das nicht mehr tun. Und dann hat man es wirklich geschafft, seinen direkten Vorgesetzten in Japan ausfindig zu machen. Der ist in der Zwischenzeit Buchhändler geworden. Und der hat dann schließlich dem Onoda den Befehl gegeben und die Info gegeben, dass der Zweite Weltkrieg wirklich vorbei ist. Das war im Jahre 1974. Das muss man sich mal vorstellen. Wie viele Jahre dieser japanische Soldat auf seinem Posten ausgeharrt hat und seinen Auftrag, seinen Befehl ernst genommen hat. Unbegreiflich für mich, für euch wahrscheinlich auch. Am 9. März 1974 hat er diese Info bekommen. Fast 29 Jahre nach Kriegsende. Ausharren. Der hat ausgeharrt. Hat seinen Befehl ernst genommen, seinen Auftrag ernst genommen und hat schließlich darauf gewartet, dass sein Vorgesetzter ihn von diesem Auftrag entbindet. Springen wir jetzt in die Stadt Babylon im 6. Jahrhundert vor Christus. Ja, in seinem Leben in der Bibel mal ein bisschen gelesen hat und die Geschichte von der Gefangenschaft in Babylon gelesen hat, der weiß, dass das für das Volk Israel eine schwierige Zeit gewesen ist. Sie lebten im babylonischen Exil und sie hatten eigentlich die Hoffnung, dass sie doch bald nach Israel, vor allen Dingen nach Jerusalem, zurückkehren können. Doch je länger ihre Gefangenschaft und ihr Exil dauerte, umso deprimierter und resignierter wurden sie. Irgendwo nachzuvollziehen, oder? Wenn das, worauf man hofft, nicht eintritt, wenn sich die äußeren Umstände so ins Negative verändern, dass die Hoffnung schwindet. In Jesaja 49, Vers 14 heißt es, da sagen sie im Exil, der Herr hat mich verlassen und der Herr hat mich vergessen. Dieser japanische Soldat, der hätte ja auch sagen können in den Jahren, mein Vorgesetzter hat mich vergessen. Ich höre nichts mehr von dem. Was soll ich mir das hier noch antun? Was hindert's mich, mich zu ergeben? Aber die Stimmung im Volk Israel im Exil, ja, war am Tiefpunkt angelangt. Das Vertrauen in die Worte des Herrn, in die Worte der Propheten war verschwunden. Und da hinein ist dieser Text, den wir eben auch schon gehört haben, den ich aber nochmal vorlesen möchte. Aus Jesaja 40, ab Vers 27. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt? Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke, genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln, wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Die auf den Herrn harren. Das wird dem Volk Israel im babylonischen Exil zugerufen. Sie sollen auf den Herrn harren. Harren, vertrauen, Geduld haben, dranbleiben, Spurgeon hat einmal gesagt, Beständigkeit ist das Kennzeichen der wahren Christen. Das Christenleben besteht nicht nur in einem Anlauf auf dem Wegen Gottes, sondern im Ausharren, solange unser Leben währt. Dazu ist das Volk Israel hier aufgefordert, sich vor Augen zu halten, was Gott für sie schon alles getan hat, sich daran zu erinnern und trotz der äußeren Umstände, die negativ sind, die belastend sind, die entmutigend sind, zu warten, bis die Situation sich ändert. Können wir sowas? Können wir ausharren? Können wir beständig sein? Haben wir da oft Kämpfe auszufechten, gerade in Bezug auf unser Gottvertrauen? Es gibt dieses schöne Wort bald. Damit kann man vertrösten. Da kann man aber auch eine Hoffnung mit zum Ausdruck bringen, dass sich bald, das heißt in der Zukunft, schnell etwas ändert. Ich darf euch von einem 2-jährigen Mädchen erzählen, die Marie heißt. Und die verwendet das Wort bald in einer Art und Weise, wo wir uns als Erwachsene wirklich was von abschneiden können. Die Marie ist das Mädchen, wo die Hanna sich in ihrem Job drum kümmert. Und man kennt's ja so von Autofahrten, vielleicht ihr auch selber noch. Sind wir denn bald da? Kommt dann irgendwann diese Frage. Und die kommt dann meistens vorwurfsvoll und so. Ja Mann, wie lange dauert denn irgendwas noch? Aber die Marie, die hat diese Ungeduld noch gar nicht. Die Geschichte ist einfach folgende. Die Hanna hatte Gummibärchen mit und hat die dann gegessen. Und die Marie darf halt noch keine Süßigkeiten haben. Soll sie noch nicht. Und dann hat sie halt auf die Gummibärchen gezeigt und gesagt, dass sie auch welche will. Und dann hat die Hanna gesagt, nein, das geht noch nicht, da bist du noch zu klein für. Und da hat dann die Marie die Hanna angeguckt und hat gesagt, aber bald. Und das finde ich, das ist sowas, kein Vorwurf, ja warum denn nicht und Rumgequengel. Ich glaube, ich oder wir sind da vielleicht manchmal ganz anders. Wir fangen innerlich an rumzuquengeln und können etwas nicht erwarten. Vielleicht auch das Eingreifen Gottes nicht. Und die Marie so ganz anders. Ja, dann aber bald. Diese Einstellung wünsche ich uns, auch im Thema Ausharren und darauf zu warten, dass Gott etwas tut, dass Gott eingreift, dass er bald wiederkommt. Und je älter ich werde, desto mehr begreife ich, dass man das lernen muss, zu warten, gerade in Glaubensdingen. Man muss lernen, sich in Geduld zu üben und auszuharren, wie dieser Soldat es getan hat. Und dass gerade in den Punkten unseres Lebens, wo es halt nicht rund läuft, wo Umstände dann wirklich auch die Frage aufwerfen, wo ist denn Gott gerade? So wie es das Volk Israel formuliert hat bei seinem Exil. Der Herr hat mich verlassen und der Herr hat mich vergessen. Vielleicht hast du diese Frage auch gerade. Wo ist denn Gott gerade in meinem Leben, in meiner Situation, in meinen Nöten? Nur man betet und wartet auf das Eingreifen Gottes. Und das manchmal über eine endlos lange Zeit. Und da wäre es doch schön, wenn wir dieses bald aus tiefstem Herzen sagen könnten, dass dieses bald von Gott aus erfüllt wird. Harren, haben wir gehört an der Bibelstelle, ist eigentlich das zentrale Wort in diesem Vers. Die aber auf den Herrn harren. Das Wort, was hier benutzt wird im Text, spricht davon, dass man dranbleiben soll, dass man geduldig sein soll, standhaft sein, in Bedrängnis und in schwierigen Umständen. Im Neuen Testament wird das Ausharren auch oft in Bezug auf Verfolgung gebraucht. Wir hatten vor 2 Wochen den Gottesdienst zum Thema Open Doors, zum Thema verfolgte Christen. Und da gibt's viele Geschichten, Erlebnisse von unseren Geschwistern in der Verfolgung, die ausgeharrt haben. Und ausharren ist, wenn man in der Bibel danach schaut, wirklich eine wichtige Tugend unseres geistlichen Lebens, in der man wachsen kann, in der man sich trainieren kann. Seien wir doch mal ehrlich, die Bibel ist doch voll von Berichten über Menschen, die geduldig ausharren mussten. Abraham und Sarah, sie warteten auf ihren versprochenen Sohn. Sie mussten Gott beim Wort nehmen. Oder Josef, was für ein Leben, von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft, im Gefängnis gelandet, die Versöhnung mit seinen Brüdern, später in Ägypten. Er musste Ungerechtigkeiten ertragen sein ganzes Leben lang. Er musste in diesen Ungerechtigkeiten ausharren, sie über sich ergehen lassen und hat aber keinen Schaden genommen in seinem Glauben. Das Volk Israel in Ägypten, das Versprechen der Befreiung durch Gott, da haben sie drauf gewartet. Mose mit dem Volk in der Wüste, 40 Jahre lang. Und das Versprechen, ins gelobte Land zu kommen, trotz der Wüstenerfahrung. Denken wir an Hiob und sein Leben. Krankheit, Kummer, Verlust seiner Kinder. Auch er musste ausharren. Elia, der in die Wüste flüchtete, weil er plötzlich Angst um sein Leben hatte. Oder die Gemeinde Jesu in den letzten 2000 Jahren, die verfolgt wurde und verfolgt wird und auch in Zukunft der Verfolgung nicht entgehen wird. Oder wir als Gemeinde darauf, dass wir, wie es in 2. Petrus 3, Vers 13 heißt, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also ohne Warten, ohne Ausharren, beständig sein, geht's gar nicht im Christenleben. Es ist, glaube ich, so wie ein Muskel bei einem Sportler, der trainiert werden muss. Und so müssen wir das lernen. Es gibt auch Beispiele in der Bibel von Menschen, die nicht ausharren konnten, die nicht warten konnten, die nicht vertrauen konnten. Denken wir an den König Saul. Ich lese uns aus 1. Samuel 13, die Verse 8 bis 14. Da wartete er 7 Tage, der Saul, bis zu der Zeit, die von Samuel bestimmt war. Und als Samuel nicht nach Gilgal kam, begann das Volk von Saul wegzulaufen. Da sprach er, bringt mir her das Brandopfer und die Dankopfer. Er brachte das Dankopfer dar. Als er aber das Brandopfer vollendet hatte, sieh, da kam Samuel. Da ging Saul ihm entgegen, um ihm den Segensgruß zu entbieten. Samuel aber sprach, was hast du getan? Saul antwortete, ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Mischmas versammelt hatten. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich es und opferte Brandopfer. Samuel aber sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt und nicht gehalten das Gebot des Herrn, deines Gottes, das er dir geboten hat. Er hätte dein Königtum bestätigt über Israel für und für. Aber nun wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn bestellt zum Fürsten über sein Volk, denn du hast das Gebot des Herrn nicht gehalten. Saul war als König unter Druck. Die Feinde standen vor der Tür. Samuel hatte versprochen zu kommen. Er war nicht da. Er konnte nicht mehr warten. Er wollte nicht mehr warten. Er konnte nicht ausharren. Und das hat ihm schließlich sein Königtum gekostet. Wir hören in dem Vers, den wir gelesen haben, von Kraft, die diejenigen bekommen, die auf den Herrn harren. Das ist doch eine tolle Sache, oder? Kraft. Was wissen denn andere von unseren schwachen Stunden? Jeder von uns kennt seine eigenen. Die Tage, wo die Sorgen, vielleicht, um bildlich zu sprechen, wie eine Felsenlast auf uns liegen und uns drücken. Die Tage, wo man sich wirklich fragt, wie wird's weitergehen? Und hier haben wir nun eine Rede von neuer Kraft. Wird uns hier ein Weg zu neuer Kraft gezeigt? Ich glaube schon. Und dieser Weg ist eigentlich ein ganz, ganz schlichter Rat, der hier in der Bibel ausgesprochen wird, durch Gottes Wort. Auf den Herrn harren. Aber was heißt das denn für uns? Man kann auch das in Verbindung bringen, das Wort, was hier für harren steht, das wird auch in Texten gebraucht für einen Bogenschützen, der den Pfeil in seinen Bogen legt und dann das Ziel ins Auge fasst und zielt. Mit seiner ganzen Konzentration schaut er auf das Ziel, also das Ziel im Auge zu behalten. Alles andere, was ihn ablenken könnte, blendet er aus. Ich muss da so an Biathlon denken. Wenn man da sieht, wie die Sportlerinnen und Sportler am Schießstand die Scheiben ins Ziel nehmen, da hat so jeder so seine Art. Manche, die haben das eine Auge so total abgedeckt, dass sie wirklich nur mit dem Auge durch den Diopter sehen können, mit dem sie das Ziel anvisieren. Andere kneifen das andere Auge einfach nur zu. Manche haben dann noch das Auge, mit dem sie zielen, vor Lichteinflüssen geschützt. So macht das jeder, wie er am besten zielen kann. Aber sie alle vereint ist, dass sie sich komplett auf das Ziel konzentrieren. Mit gesammelter Konzentration das im Blick haben, was wichtig ist. Wilhelm Busch hat einmal gesagt zu diesem Vers, die auf den Herrn harren, das sind nicht die, welche diese oder jene Möglichkeit für ihr Leben ins Auge fassen und dabei auch noch ein bisschen Religion haben. Die auf den Herrn harren, das sind die, welche ganz mit ihm rechnen, nur mit ihm, die ihn allein ihren Heiland sein lassen. Solche bekommen täglich neue Kraft. Pastor Wilhelm Busch. Das heißt, sie gewinnen neue Kraft. Interessant, was hier im Urtext steht. Das Wort, was hier für gewinnen im Text steht, spricht von wechseln. So wie man alte Kleider auszieht und neue Kleider anzieht. Das bedeutet doch konkret, dass wir unsere Schwachheit, die wir alle haben, gegen die Kraft Gottes eintauschen. So wie wir in der Regel neue Kleider nicht selber nähen müssen, so müssen wir die Kraft, von der Bibeltext hier spricht, auch nicht selber hervorbringen. In Sacharja 3, Vers 4 heißt es, und er begann und sprach zu denen, die vor ihm standen, nehmt die unreinen Kleider von ihm weg. Und zu ihm sprach er, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und lasse dir Festkleider anziehen. Sacharja 3, Vers 4. Gott stellt uns alles bereit. Jesus hat alles für uns getan. Das wird auch bei der Noah-Geschichte ganz deutlich. Gott gibt den Auftrag, was Noah machen soll. Noah behält den Auftrag im Fokus, richtet sich darauf aus. Aber er ist vollkommen abhängig im Zeitpunkt und im Handeln von dem, was Gott tut. Lest die Geschichte zu Hause nochmal nach. Gott sagt ihm, wann er in die Arche reingehen soll. Die Entscheidung hat Noah nicht getroffen und gesagt, so, jetzt bin ich soweit, jetzt kann es losgehen. Gott schließt sogar die Türe hinter ihm zu. Und wie das Wasser zurückgeht und Noah dann erst den Raben ausschickt und dann die Taube, auch da berichtet uns die Bibel nicht davon, dass Noah ungeduldig wird, dass er irgendwie in der Gefahr steht, selber zu entscheiden, wenn er die Arche verlässt. Sondern es gibt dann nachher den Vers, wo es heißt, je nach Übersetzung, wo Gott zu ihm sagt, verlass jetzt die Arche. Also Noah war in seinem ganzen Ausharren, in all den Jahren und in der Zeit in der Arche, absolut an Gottes Handeln gekoppelt und hat Gott die Zeitpunkte festlegen lassen. Und es wäre doch schön, wenn wir unser Glaubensleben so gestalten könnten wie Noah, dass wir ja uns nicht entmutigen lassen, dass wir auch nicht passiv werden, aber dass wir irgendwo dahin kommen, festzustellen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, jetzt erwartet Gott dieses oder jenes konkret von mir. Wie kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Santiago de Compostela pilgern wollte, dahin kommen? Ich kann mir das vornehmen, ich kann mir Reiseführer kaufen, ich kann mich total darauf vorbereiten, aber wichtig ist es ja auch, den ersten Schritt zu tun. Wer niemals den ersten Schritt tut, wird niemals bei irgendeinem Ziel, das er sich gesetzt hat, ankommen. Und so ist es auch mit dem Ausharren. Wir müssen Gott vertrauen, wir müssen ihn beim Wort nehmen. Wir müssen bei Gegenwind ja weiterhin vertrauen, ihn weiterhin beim Wort nehmen. In Jakobus 1, 3 und 4 heißt es, denn ihr wisst ja, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Auf Ausharren liegt Segen. Auf Ausharren liegt auch Gottes Blick. Und ich bin bei der Vorbereitung auf die Predigt auf einen Bericht eines Pastors gestoßen. Gerhard Weinrich heißt er, kenne ich nicht, aber es ist wirklich eine Geschichte, mit der ich schließen möchte, die uns zeigt, was Ausharren praktisch für uns als Gläubige bedeutet. Dieser Pastor berichtete einmal, ich besuchte sie das erste Mal. Mir fallen in der Diele die vielen braunen, aufeinander gestapelten Kartons auf. Die Dame bemerkt mein erstauntes Gesicht und sagt, Herr Pfarrer, das ist mein Essen in Breiform. Ich muss jeden Tag von einer Schwester des Roten Kreuzes künstlich ernährt werden. Dann bittet sie mich in ihr Wohnzimmer. Mein Blick fällt auf eine eingerahmte, schon ziemlich vergilbte Spruchkarte an der Wand. Ich sage zu der Dame, sie muss Ihnen wirklich viel bedeuten, weil sie dort hängt. Ja, antwortet sie. Eine Diakonisse schenkte sie mir nach meiner ersten Operation. Sie ahnte wohl, welch langer Leidensweg auf mich wartete. Und so war es. In den vergangenen 15 Jahren musste ich 28 Mal operiert werden. Seitdem bete ich morgens diese Spruchkarte, die mit den Worten beginnt, gib mir Kraft für einen Tag. Eine eigenartige Bitte an Gott. Brauchen wir denn nicht für jeden Tag Kraft? Für die Aufgaben, für die Kämpfe, für die Enttäuschungen unseres Lebens? Wie die Frau, die ich besuchte. Gott schenkt ihr immer wieder Aufwinde, die sie einem Adler gleich im übertragenen Sinn nach oben brachte und wie mit starken Flügeln trug. Wohl uns, wenn ihre alte Spruchkarte uns auch heute beten lässt. Und ich möchte uns jetzt zum Schluss der Predigt den ganzen Text dieser Spruchkarte vorlesen. Gib mir Kraft für einen Tag. Herr, ich bitte nur für diesen. dass mir werde zugewiesen, was ich heute brauchen mag. Jeder Tag hat seine Last, jeder Tag bringt neue Sorgen, und ich weiß nicht, was für morgen du mir, Herr, beschieden hast. Aber eins weiß ich fest, dass mein Gott, der seine Treue täglich mir bewies, aufs Neu sich auch morgen finden lässt. Gib mir heute deinen Geist, dass das Band wird stark erfunden, das mich hält mit dir verbunden und bis morgen nicht zerreißt. Nun, so will ich meine Bahn ohne Sorgen weiterschreiten, du wirst Schritt für Schritt mich leiten, bis mein letzter Schritt getan. Amen. Gib mir Kraft für einen Tag, Herr.